Hallo und herzlich willkommen euch allen zu dieser Folge von AHA. Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Ich glaube, jeder und jede von uns hat schon mal erlebt, dass es uns körperlich nicht gut geht, wenn wir psychisch belastet sind. Denn wie es unserer Psyche geht, das hat auch Einfluss auf unseren Körper. Und andersherum, da ist sich die Wissenschaft sicher. Und dieser Einfluss, der kann sehr groß sein und uns sogar richtig krank machen. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Folge. Ich spreche gleich mit einem Experten über psychosomatische Erkrankung. Außerdem geht es später um die Frage, ob wir mit Apfelessig abnehmen können.
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Bevor es hier gleich mit unserem Thema weitergeht, habe ich noch eine wichtige Bitte an euch. Wir haben mit AHA die Chance, den Publikumspreis in der Kategorie Beste Information des Deutschen Podcastpreises zu gewinnen. Und unser Publikum, das seid natürlich ihr. Deswegen brauchen wir eure Hilfe. Wenn euch also gefällt, was ihr hier bei uns hört, dann gebt uns doch bitte eure Stimme. Das geht auch ganz einfach und dauert nur ein paar Sekunden. Den Link zur Abstimmung, den stelle ich euch in die Shownotes. Ganz lieben Dank schon jetzt von Elisabeth, Sonja und mir. Und los geht's mit der aktuellen Folge. Das, worum es jetzt geht, das steckt schon im Wort selbst. Der Begriff Psychosomatik leitet sich aus den griechischen Wörtern Psyche für Seele und Soma für Körper ab. Es geht also um die Wechselwirkungen zwischen beidem. Deswegen versteht man unter psychosomatischen Erkrankungen auch solche, deren Ursachen sich nicht oder nicht vollständig körperlich erklären lassen. Das können Kopf-, Rücken- oder Magenschmerzen sein. Es kann aber auch ein Tinnitus sein oder eine Essstörung. Und wenn ihr im Internet nach Beispielen für psychosomatische Erkrankungen sucht, dann findet ihr noch viele, viele mehr. Für die Betroffenen heißt das oft, dass sie von Arzt zu Arzt laufen, um die eine Ursache für ihre Beschwerden zu finden. Dies aber in dem Fall eben nicht gibt. Denn es ist ein Zusammenspiel aus körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren. Und genauso komplex es für die Betroffenen ist, so komplex ist es auch für die Ärzte. Einen, der sich mit Psychosomatik auskennt und uns die wichtigsten Fragen beantworten kann, den habe ich jetzt an meiner Seite. Dr. Nils Bindeballe. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt der Oberberg-Fachklinik Potsdam. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bindeballe.
Guten Tag.
Herr Dr. Bindeballe, was sind denn genau psychosomatische Krankheiten und wie unterscheiden die sich jetzt von rein körperlichen Erkrankungen?
Ja, das ist eine Frage, die ganz einfach gar nicht zu beantworten ist und wo man ein bisschen ausholen muss. Und zum einen, glaube ich, ist es auch wichtig zu wissen, dass es so ein bisschen auch eine historische Entwicklung gibt, die mit diesem Begriff zu tun hat, dass dieser Begriff sich auch verändert. Also früher war das ja eine ganz große Neuigkeit, dass überhaupt psychische Faktoren etwas mit Gesundheit zu tun haben oder auch mit der körperlichen Gesundheit eine Art Wechselwirkung oder Verbindung eingehen. Und man hat ja eigentlich immer gedacht, es gibt so körperliche Erkrankungen und dann hat man aber gesehen, es gibt Beschwerden oder auch Untersuchungsergebnisse, die man sich eigentlich so richtig nicht ganz genau erklären kann, also die nicht so genau passen, wo man nicht genau sagen konnte, das ist jetzt die oder die Erkrankung und das erklärt sich so richtig gut aus den Untersuchungsergebnissen. Und dann hat man überlegt, was könnte das sein, und ist dann natürlich auf Psyche gekommen und hat erstmal so etwas vielleicht ja, historisch gut erklärbare Konzepte da zugrunde gelegt, zum Beispiel, dass ungelöste Konflikte sich eben dann körperlich ausdrücken. Das ist sicherlich für die Zeit eine gute Erklärung gewesen. Inzwischen sind wir da eigentlich deutlich weiter und würden sagen, dass es wahrscheinlich so diese Trennung zwischen Körper und Seele und so eigentlich in dem Sinne gar nicht gibt, wie man sich das früher vorgestellt hat. Das ist keine sinnvolle Unterteilung, und auch Krankheiten haben natürlich immer eine psychische und auch soziale Dimension. Das ist automatisch klar, vor allem wenn es Krankheiten sind, die schwerer sind und auch die länger andauern sind, dann hat man immer so eine Dimension mit dabei, und dann gibt es immer eigentlich eine Wechselwirkung zwischen, ja, vor allen Dingen auch der Art, wie bewältigt man so eine Krankheit, wie geht man mit der um, und vielleicht auch, ja, genau, gibt es persönliche Faktoren, die das eben leichter oder schwerer machen.
Sie haben gerade schon gesagt, es geht häufig auch um längerfristige Erkrankungen. Können Sie einige jetzt häufige Beispiele für psychosomatische Krankheiten uns nennen und deren Auswirkungen auf den Körper auch erklären?
Typisch psychosomatisch können so Beschwerden wie Reizdarm sein oder Tinnitus oder Schwindel, ne, Schwindelsymptome, die man nicht gut erklären kann, oder ja, Schmerzen verschiedener Art, Fibromyalgie oder solche Schmerzsyndrome können dazugehören. Dann kann man vielleicht sagen, dass auch eigentlich Erkrankungen, die erstmal eher als körperliche Erkrankung angesehen werden, natürlich im Laufe der Zeit vielleicht auch psychosomatischer werden, zum Beispiel langdauernde Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes oder gerade Schmerzen, Tumorerkrankungen, solche Sachen können auch sicherlich sehr stark psychosomatisch aufgefasst werden, aber wiederum auch andersrum, primär vielleicht Erkrankungen, die eher erstmal so aus der psychischen Ecke zu kommen scheinen, so Depressionen, Angsterkrankungen, Traumafolgestörungen, sowas, Essstörungen, die haben natürlich auch sehr, sehr viel Wechselwirkung mit der körperlichen Seite und in dem Sinne auch eine körperliche Komponente. Ja, also die Verbindungen sind ja eigentlich auch, werden ja zunehmend erforscht und sind auch immer mehr bekannt. Ja, gerade so über die, wahrscheinlich so über die Stresssysteme des Körpers hat man schon vor längerer Zeit eine Verbindung festgestellt, so die körperliche Stressregulation, vor allem chronischer Stress, also dauerhafter Stress, der nicht mehr aufhört und auch nicht mehr als kontrollierbar eben erlebt wird, und kann da diese Stresssysteme regelrecht verstellen, sodass dann eben auch psychische Beschwerden daraus kommen. Und ein bisschen neueres Konzept ist natürlich auch das, was man schon lange vermutet hat, dass auch über das Immunsystem und über so entzündungsähnliche Vorgänge eben auch eine Verbindung zwischen Psyche und Körper besteht.
Wie diagnostizieren Sie denn psychosomatische Krankheiten? Also sehen Sie dann, Sie finden keine körperliche Ursache und schließen dann darauf, es muss was mit der Psyche zu tun haben?
Inzwischen ist es wahrscheinlich meistens komplizierter, dass man sagt, es gibt meistens auch eine körperliche Komponente. Und es wird auch inzwischen so in den neuen Klassifikationssystemen nicht mehr durchgehend gefordert, dass es gar keine körperliche Erklärung gibt, sondern dass es vielleicht eine körperliche Erklärung gibt, die das nicht vollständig erklärt. So ein bisschen eher in diese Richtung. Also so ein bisschen eine Aufweichung dieses Konzepts. Und dass man sagen kann, man guckt sich bei der Diagnose oder man guckt sich eben nochmal an, welche Untersuchungsergebnisse wurden eben schon im Vorfeld gemacht oder welche, wie ist der Verlauf der Erkrankung gewesen. Ja, vielleicht gibt es bestimmte Faktoren, die eben auffallen in der Krankheitsbewältigung. Manche Leute neigen zum Beispiel im Extrem dazu, sehr schwarz-weiß zu denken oder sehr stark anzunehmen, dass sie gar keine Kontrolle über ihr Leben und über ihre Krankheiten haben. Oder auch, wie gehen Leute eben mit Stress und Belastung um? Wie sind die sozialen Beziehungen? Ist die Unterstützung im sozialen Umfeld? Also das ist ein ganz, ganz komplexes Bild und da versucht man sich einen Überblick zu verschaffen und zu gucken, an welchen Punkten sind da eben vielleicht Auffälligkeiten, mit denen man sich das erklären kann.
Und jetzt haben Sie die Diagnose gerade erklärt, die ist schon komplex. Wie behandelt man denn am besten psychosomatische Krankheiten? Also so wie das jetzt für mich klingt, müsste man ja eigentlich immer quasi einen Arzt und einen Psychologen gemeinsam da heranziehen, oder?
Ganz oft ist es ja eigentlich so, dass also gerade so unerklärte körperliche Beschwerden auch wieder von selber weggehen. Das ist ja eigentlich der Normalzustand. Also die allermeisten Menschen haben im Laufe des Lebens irgendwann mal unerklärte körperliche Beschwerden, die aber typischerweise ja von selbst vorbeigehen. Und wenn sie das nicht tun, dann muss man sich überlegen, woran liegt das? Und da kommen natürlich Psychologen und Ärzte meistens gemeinsam ins Spiel, aber auch noch andere Berufsgruppen oft. Man kann eben sowohl psychologisch behandeln, auch so allgemeine Faktoren wie so Umgang mit Stressbelastungen, Entspannungsverfahren. Man kann ganz gut so Achtsamkeitsverfahren oder Yoga, Meditation, sowas lernen, um mit Belastungen besser klarzukommen. Aber vielleicht auch so körperbezogene Therapien, ne? Ein gesundes, ausgewogenes Maß an körperlicher Belastung, auch vielleicht über gesundheitsorientierten Sport. Und dann kommen speziellere Verfahren natürlich wie Psychotherapieverfahren. Da gibt es ja auch jede Menge Ansätze, die sehr differenziert sind, von Fachleuten sehr differenziert angewendet werden können. Einzel- und Gruppenpsychotherapien, dann körperliche Verfahren. Es gibt in bestimmten Fällen Medikamente, die man geben kann. Es gibt inzwischen auch andere Verfahren, zum Beispiel so Feedback-Verfahren, also Biofeedback-Verfahren zum Beispiel. Das ist nochmal so ein eigenes Thema. Aber man kann eben auf sehr, sehr viele verschiedene Weise ansetzen, um da auch was zu behandeln.
Herr Dr. Bindebeiler, ganz vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Ihr habt bestimmt gemerkt, psychosomatische Erkrankungen ist ein weites Feld. Wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, ich stelle euch den Link zur Arbeit von Herrn Dr. Bindeballe in die Shownotes. Und mit ihm habe ich in einer früheren Folge auch über somatoforme Störung gesprochen. Das ist ein bisschen ähnlich, Betroffene berichten von körperlichen Problemen, aber die Ärzte finden einfach keine Ursache. In der Folge erklärt er dann, woran das liegt und auch, was eben der Unterschied zu psychosomatischen Erkrankungen ist, über die wir gerade eben gesprochen haben. Auch den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
An apple a day keeps the doctor away. Ein Apfel am Tag hält den Arzt fern. Dieses Sprichwort, das kennt ihr bestimmt alle. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Sicher ist, in Äpfeln stecken viele Nährstoffe und Vitamine. Aber wie sieht das denn mit Apfelessig aus? Stimmt es, dass der nicht nur gesund ist, sondern uns auch dabei helfen kann, abzunehmen? Das sagt zumindest eine aktuelle Studie der Holy Spirit University Kaslik. In der wissenschaftlichen Untersuchung aus dem Libanon von Mitte März 2024 untersuchten Forschende die Wirkung des angeblichen Fettburners. Und dafür teilten sie insgesamt 120 Probanden in 4 Gruppen. Davon tranken 3 Gruppen jeden Morgen Apfelessig auf leeren Magen. Und die 4. ein Placebo mit Milchsäure. Nach 12 Wochen sollen die Apfelessiggruppen bis zu 8 Kilo an Gewicht verloren haben. Ernährungsexperten, die sehen dieses Ergebnis allerdings skeptisch. Denn zum einen seien 120 Probanden zu wenig, um auf ein eindeutiges Ergebnis zu kommen. Und zum anderen wurden keine Langzeitwirkungen und damit ein eventueller Jojo-Effekt untersucht. Was man also mit Sicherheit sagen kann, ist, Apfelessig ist gesund. Auch wenn er weniger Vitamine als der eigentliche Apfel hat, regt die Essigsäure den Speichelfluss, die Bildung von Magensäure und die Produktion von Verdauungssäften im Darm an. Außerdem soll Apfelessig den Blutzuckerspiegel und Blutfettwerte senken. Wichtig zu wissen ist aber, bitte nicht zu viel davon und auch nicht pur zu euch nehmen. Die Säure, die kann eure Zähne angreifen und auch für eine Überreizung des Magens sorgen. Ob man jetzt tatsächlich durch das Trinken von Apfelessig abnehmen kann? Ganz einig sind sich die Forscher nicht. Einigkeit besteht aber darin, dass Apfelessig-Diät hin oder her, Bewegung und gesunde Ernährung immer dazugehört. Wenn man also wirklich Gewicht verlieren möchte, dann muss man wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und vom Sofa aufstehen. Und ich stehe jetzt von meinem Stuhl im Studio auf, denn die 10 Minuten sind schon wieder vorbei. Die aktuelle Studie zur Wirkung des Apfelessigs, die stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Danke an meine Kollegin Christine Rodriguez, die sich diese Apfelessig-Diät näher angesehen hat. Und wenn auch ihr Fragen habt, die wir hier für euch beantworten sollen, dann schreibt uns gerne an wissen@welt.de. Und während ihr noch überlegt, abonniert doch AHA schon auf einer der Plattformen, schreibt uns eine Bewertung und empfehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch allen einen gesunden Tag und hoffe sehr, wir hören uns hier bald wieder bei AHA 10 Minuten Alltagswissen.